Guten Morgen miteinander. Ich bin sehr dankbar für die Einleitung, Bruno, weil das passt sehr gut zum Thema Glauben und Zweifeln. Auch eine Frage der Blickrichtung, habe ich mir da geschrieben. Und als Hauptgedanke, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Es ist noch schön, wenn man mit diesem Gedanken ein bisschen darf, nachher von der Predigt wieder heimgehen. Gott meint es gut mit uns. So gut, dass es ab und zu ein Lachen auf unser Gesicht zaubert. Gott hat uns ein Lachen bereitet. Es ist noch interessant, vor allem auch, wer das sagt. Das Predigtthema habe ich gewählt aufgrund von einem Buch, das ich gerade am Lesen bin. «Der Zweifel in mir» von Günther Schulz und Roger Reber. Sehr ein gutes Buch, bin aber noch nicht fertig, aber irgendwo beim Anfang lesen habe ich gefunden, oh, das würde sich für eine Predigt eignen und habe das genommen. Und jetzt ist letzten Sonntag schon über einen Zweifel predigt worden, das hat absolut keinen Einfluss mehr gehabt. Ich hatte das Thema schon gehabt und eigentlich auch schon ein bisschen angefangen vorbereiten. Schön, dass wir alle gleich viel wert sind, auch wenn ich heute mal ohne Krawatte predige. Als ich meine Frau gefragt habe, welche Krawatte passt jetzt zu diesem Hemdli, hat sie so geschaut und gesagt, den kenne ich. Und da bin ich sehr froh gewesen. Ich möchte anfangen mit dem Bibeltext. 1. Mose 21, 1 bis 8. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Das ist ein ganz berührender Text. Es steht immer wieder, dass das etwas ist, wo Gott verheißen hat, wo er gesagt hat oder wo er geboten hat. Gott hat es so wollen und es ist zur bestimmten Zeit passiert. Für uns alle, die die Geschichte ein bisschen kennen, wissen wir, ja, schon zur bestimmten Zeit. Aber für Abraham und für Sarah, ich nenne sie von jetzt an eine Zeit lang Abraham und Sarai, weil so haben sie noch geheissen zu dieser Zeit, war es eigentlich zu spät gewesen. Es war sogar hoffnungslos zu spät gewesen. Das Leben von Abraham ist uns bekannt. Gott hat ihm gesagt, am Anfang, wo er ihn berufen hat, ich will dich zu einem großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Stell dich das mal vor. Du hast einen Mann verheiratet, hat Familie, Vater, Mutter ist nicht bekannt, der Vater schon der Terach. Er hat noch 2 Brüder. Sie auch verheiratet, haben auch Söhne. Der eine Bruder, der stirbt sehr gleich und hinterlässt der Lot. Und jetzt hat der Abraham eigentlich nur noch ein Problem. Er hat die Verheißung, dass er ein grosses Volk wird, aber eine Frau, die unfruchtbar ist. Sie hat keine Kinder. Wie soll jetzt das gehen? Vielleicht über einen Lot. Vielleicht schaut er ja drum so vorbildlich zu seinem Neffen. weil sein Bruder eben früh verstorben ist und jetzt schaut er zum Lot und vielleicht denkt er eine Zeit lang, vielleicht wird aus ihm Gott mir eine Nachkommenschaft machen, aber das wäre ein bisschen eigenartig, oder vielleicht aus einem anderen Bruder, aus dem Nahor. Und vielleicht macht Gott gleich, dass Sarai noch fruchtbar wird. Könnte ja sein. Ich weiss nicht, was er denkt. Ich weiss nur, dass die Jahre und die Jahrzehnte sind vorbeigegangen und es ist nichts passiert. Er muss nicht bei der Sarai. Abraham und Sarai sind kinderlos geblieben. Und das Verrückte ist, Gott hat seine Verheißungen immer wieder erneuert. Aber passiert ist nichts. Als er sich getrennt hat vom Lot, hat Gott zu ihm gesagt, das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Deinen Samen, deine Nachkommen. Aber er hat keine. Eigentlich müsste es eine Abstammung geben von ihm. Wie soll jetzt das gehen? Und wenn schon durch ihn? Mit wem denn? Mit der Sarai geht es nicht. Die Zeit läuft. Sarai und er werden älter. Und bei den Frauen gibt es ja so eine eigenartige Erscheinung plötzlich, oder? Die Wechseljahre. Und nachher ist es vorbei mit Kindern überkommen. Das ist dann spät. Aber Gott redet weiter. Er sagt, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr grosser Lohn. Und das erste Mal sehen wir den Zweifel im Abraham. Er sagt, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Der Eliezer von Damaskus war überhaupt nicht ein Nachkomme von Abraham, sondern der oberste Diener in seinem Haus. Der war über die ganze Dienerschaft gesetzt. Und der Abraham hat gedacht, wenn ich schon keine eigenen Kinder habe, dann wird es der Eliezer sein, der alles erbt. Ich habe ja sonst nichts. Gott hat geantwortet und hat gesagt, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Aus deinem Leib. Du wirst Vater. Ich habe es ja gesagt, du wirst Vater von Nationen. Und jetzt lesen wir etwas ganz Schönes und Ergreifendes. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Jetzt glaubt er es. Und jetzt kommt nach dem Kapitel 15 das Kapitel 16. Das ist logisch. Und im Kapitel 16 kommt Sarai zu ihm und sagt, Abraham, du siehst, ich bin verblüht, es ist fertig, wir bekommen keine Kinder, nimm Hagar, die ägyptische Magd, und mach mit deren ein Kind. Und das soll dann mein Kind sein. Und der Abraham hat es gemacht. Und was uns vielleicht jetzt hier als grosse Sünde vorkommt, ist vielleicht gar nicht so eine grosse Sünde. Wir wissen, im Alten Testament haben mehrere Männer, mehrere Frauen gehabt. Könige auch noch viel später sogar. Auch der Jakob hat ja vier Frauen gehabt, zwei Frauen, zwei Mägde, von allen vier Kindern. Das war so ein bisschen gang und gäbe gewesen. Vielleicht kennt ihr noch vom letzten Jahrhundert her der Ausdruck Kind und Kegel. Kind waren Kinder vom Gutsbesitzer mit seiner Frau. Kegel waren Kinder von anderen Frauen. Das war gang und gäbe, von Mägd noch Kind zu haben. Kind und Kegel. Und was Sarah jetzt vorschlägt, ist nicht einmal so total falsch vielleicht in den Augen von Abraham. Allerdings muss man sagen, ganz offensichtlich ist er bis jetzt seiner Frau treu gewesen. Er hat nie probiert, Kinder zu haben mit einer anderen Frau. Und jetzt sagt Sarai, ich habe eine Magd, jetzt kannst du mit der Kind machen. Und er hat es gemacht und das gibt er Ismael. Und nachher kommt Kapitel 17. Wieder etwas Verwunderliches, das auch zeigt, in den Augen von Gott hat der Abraham jetzt immer noch gleich viel Wert. Jetzt kommt Gott. Nach 13 Jahren, der Ismael ist auf 13, 13 Jahre lang hat der Abraham nicht mehr gehört von Gott. Und jetzt, nach 13 Jahren, kommt Gott wieder und sagt, du wirst ein Kind bekommen von der Sarah. Wow, er macht einen Bund mit dem Abraham, der Bund von der Beschneidung. Und nachher sagt er, ich gebe dir einen neuen Namen. Bis jetzt hast du Abraham geheissen, erhabener Vater. Jetzt heisst es Abraham, Vater einer Menge. Und Sarai soll nicht mehr Sarai heissen, sondern Sarah. Sarai heisst eine Fürstliche oder die Fürstliche und Sarah heisst Fürstin. So, okay, gut. Und dann kommt der Hammer. Das ist schon verrückt, was Gott jetzt sagt. Ich will sie, Sarah, segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Wahnsinn! Jetzt, was zu spät ist, es ist vorbei, es ist gelaufen, es ist aus. Fertig. Und jetzt kommt Gott und sagt, nein, von ihr kommst du noch einen Sohn. Und jetzt lesen wir, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Wäre doch schön, wir könnten lesen, da fiel Abraham auf sein Angesicht und betete an. Nein, das steht nicht so. Er ist auf sein Angesicht gefallen, hat gelacht und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Das ist unmöglich. Geht nicht. Aber Gott besteht darauf. Nein, Abraham, nicht der Ismael. Weil das schlägt der Abraham noch vor. Ich habe ja einen Sohn. Kannst ja der Ismael segnen. Und Gott hat gesagt, ja, mache ich. Ich werde der Ismael segnen. Aus ihm kommen 12 Fürsten. Interessant. Aus dem Jakob später kommen auch 12 Fürsten. Ganz interessant. Vom Ismael auch. Aber von der Sarah soll die zusammenkommen, der, den ich segnen will. Und das Mal wird Gott glasklar. Und er sagt, meinen Bund will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und jetzt bestehe ich hier bei diesem Vers, den ich zwar nicht zeige, einfach auf der Wortwahl. Interessant. Gott nennt bereits den Namen vom Sohn, ein Jahr zum Voraus. Das wird der Isaac sein. Isaac heisst übrigens, man wird lachen. Noch interessant, hä? Also, der Name steht schon. Meinen Bund will ich mit Isaac aufrichten. Und jetzt sagt er nicht, den dir Sarah im nächsten Jahr gebären soll, sondern zur bestimmten Zeit. Abraham, Zeit, wo du und deine Frau der verheißene Sohn bekommst, bei mir schon längstens festgelegt. Die Zeit ist bestimmt. Und mit dem haben wir manchmal Mühe, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wollen die Zeit bestimmen. Jetzt! Sofort! Und Gott sagt, Moment, es ist bestimmt. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, jetzt ist unmöglich, es ist vorbei, es ist alles gelaufen, dann kommt es dann. Du kannst schauen, ich habe die Zeit bestimmt, ich habe sie in der Hand, ich habe das. Zur bestimmten Zeit im nächsten Jahr. Und das heisst nicht, den dir Sarah gebären wird, sondern den dir Sarah gebären soll. Von mir bestimmt, das ist fast wie ein Befehl und die Zeit ist fast auf den Tag genau, also jetzt wird es langsam unheimlich, oder? Und diese Verheißung, die kommt 3 Mal. Das erste Mal hier, wenn ich es jetzt gelesen habe, 17,21, nachher noch 18,10. Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Wenn ich dann wiederkomme, hat sie dann den Sohn. Und 18,14 sagt er es gerade noch einmal. Fast für Abraham zu sagen, wenn es immer noch nicht glauben, jetzt kannst du mitschreiben. He? Nachher ist es dann sicher. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr. Und Sarah wird einen Sohn haben. So. Jetzt könnten wir sagen, so einfach ist das. He? Das ist verrückt. Die Verheißung, ein Sohn, der Isaac, von deinem Samen, von deiner Frau Sarah, zu dieser bestimmten Zeit im nächsten Jahr, die kommt 3 Mal. Und dass darüber gelacht wird, kommt 7 Mal. Das ist noch interessant. 7-mal lesen wir, dass darüber eigentlich gelacht wird. Im 17,17. Eben, Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Und nachher im Kapitel 18, Vers 12, wo Gott die Verheißung gibt, nächstes Jahr wird Sarah einen Sohn haben, lost Sarah auf der anderen Seite von der Zeltwand. Das machen ja die Frauen sonst nie, dass sie irgendwo gehen zuhören, die Männer schon gar nicht. Und dann lesen wir, da lachte sie in ihrem Herzen. Sie auch. Zweimal lesen wir, Abraham hat gelacht, Sarah hat auch gelacht, was um die Verheißung gegangen ist von einem Kind. Es ist zu spät, es geht ja gar nicht mehr. Was soll das jetzt? Sie müssen lachen. Und dann kommt dreimal eine ganz herzige Diskussion, die ich auch schon erwähnt habe. Gott fragt, warum lacht Sarah? Und Sarah ist gekommen und sagt, ich habe nicht gelacht. Und dann sagt Gott, mal, du hast gelacht. Gott hat sich die Mühe genommen. Und sagen, doch, doch, ich habe es schon gehört, du hast gelacht. Also, solche Lacher wollen wir auch verstecken, oder? Dann finden wir den Ausreden. Nein, ich doch nicht. Das stimmt nicht, dann würde ich doch nicht lachen. Ja, mal haben wir eben doch. Wir haben auch schon nicht geglaubt. Wir haben auch schon gezweifelt. Und am liebsten würden wir sagen, nein, nein, also mein Glaube ist stark, ich habe doch noch nie gezweifelt. Stell dir vor, ich gehe zweifeln, ja, hört doch auf. Mal ja, mal haben wir. Ja. Der Abraham auch. Und das Lustige ist, zweimal steht, dass sie gelacht haben wegen dem Unglauben, dreimal die Diskussion und dann steht es noch einmal zweimal. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wunderschön. Jetzt kommt das Lachen, das einfach viel schöner ist. Vom verborgenen Lachen, vom Zweifel, zum glücklichen Lachen, vom Glauben. Das ist schön. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Nicht, der wird mich auslachen. Nein, der wird mir zulachen. Wow, du kommst auf deinem Alter noch einen Sohn. Ganz verrückt. Sie freut sich darüber. Und dann sagt sie sogar noch, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe. In seinem Alter geht doch nicht. Und doch ist es passiert. Gott hat es gemacht. Zum Glück hat Gott so Geduld mit uns, manchmal ein bisschen Ungläubigen oder Zweifler. Und da möchte ich ein paar Punkte aufschreiben, ganz wenige, warum dass wir manchmal zweifeln können oder was eben Gründe sind für Zweifel. Das ist, wenn wir auf uns selber und auf die Umstände schauen und auf unsere Möglichkeiten. Oder wenn wir unser eigenes Verhalten reflektieren, ob der positiv oder negativ, das spielt nicht einmal so eine Rolle. Manchmal denken wir vielleicht, hey, Matland, jetzt habe ich doch ganz genau gefolgt und alles so gemacht, wie es in der Bibel steht, und jetzt funktioniert es gleich nicht. Irgendwie kommt der Segen Gottes nicht. Oder vielleicht denken wir, ja, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen versagt. Ich bin Weltmeister in mein Fettnäpfchen trampen. Es ist ja klar, dass jetzt alles schief läuft. Und unsere Gedanken und unsere Motive, die können uns auch ein bisschen Streich spielen. Aber es ist gar nicht so falsch, die ab und zu überprüfen. Und auf die eigenen Gefühle schauen, schliesslich sind wir Menschen. Wir haben unsere Gefühle. Wir müssen mit denen leben. Manchmal dürfen wir mit ihnen leben, wenn wir schöne Gefühle haben. Und manchmal müssen wir, wenn das Gefühl ein bisschen Streich spielen und es gar nicht gut geht. Und wir denken, wow. Wenn wir alle, als wir noch jung waren, anfangs vom Weg, haben wir immer einen Kollegen, der hat gesagt, jetzt sollte es einfach klepfen und 3 Wochen später sein. Und das ist doch nie passiert, ja. Es ist recht, dass wir auf uns und auf die Umstände schauen, ab und zu müssen. Wir leben in diesen Umständen, wir können ja gar nicht anders. Okay, aber das ist nicht Gottes Maßstab. Wir müssen damit klarkommen, irgendwie. Aber vertrauen sollen wir Gott und nicht den Umständen. Auch nicht uns selber. Sagen, der Verhalten reflektieren, das ist schon recht. Aber nicht ewig ins Grübeln geraten, das bringt auch nichts. Gedanken und Motivprüfe ist auch nicht schlecht und auf die eigenen Gefühle schauen müssen wir sowieso, aber etwas sollten wir nie aus den Augen verlieren. Das da. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Der Verstand bitte schon brauchen. Nicht abstellen, überhaupt nicht. Den Verstand haben wir auch von Gott bekommen. Den sollen wir brauchen und einsetzen, ist klar. Aber wirklich verlassen kannst du dich nicht drauf. Dann kann er dir ganz schöne Streiche spielen. Effektiv. Also, aufpassen, dass uns der Verstand nicht irgendwo ins Schilf rausführt, sondern dass wir wirklich auf Gott schauen. Ich möchte fast sagen, auf den Herr und auf sein Wort schauen. Und dem Vertrauen von ganzem Herzen. Ihn erkennen auf unseren Weg, dann wird er schon unsere Pfad ebnen. Wenn es manchmal schon ein bisschen später ist, als wir gerne hätten. Aber er wird helfen. Er wird schon eintreffen. Ja, das wird eintreffen, was er versprochen hat. Das ist eigentlich auch beim Abraham und bei der Sarah eingetroffen. Der ganze Umweg über die Hagar war gar nicht nötig gewesen eigentlich. Aber ich verstehe, dass das für sie absolut nicht leicht war, so lange zu warten. Mit sättigen Verheißungen müssen warten. Das ist schwer wie verrückt. Und ich habe mich gefragt, warum hat das müssen so lange gehen? Vielleicht wegen Römer 4, dort wird der Abraham genannt, ein Vater aller Gläubigen. Nicht sind wir die Gläubigen, wir haben den Abraham als Vater und der hat uns müssen vorleben, dass man sogar dann, wenn man zu lang wartet und das Gefühl hat, es geht nicht mehr, dass es dann immer noch geht, wenn Gott will. Dass wir, dank seiner Erfahrung, lernen vertrauen. Vielleicht wegen dem. Und dann gibt es halt manchmal, wenn ich jetzt Gedanken und Motive von der Sarah nimm meine Magd und nachher hat die ein Kind und klar, das ist schlimm für eine Magd. Ihr Kind ist nachher der Sarah ihr Kind, ist klar. Sie hat es gemacht und mit ihren Gedanken und Motiven, die könnte man noch fast gut herstellen. Eigentlich wollten sie Gott helfen, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Und dann können wir uns fragen, ja, müssen wir jetzt Gott helfen? Das ist schon verkehrt. He? Irgendwie läuft es verkehrt. Nein, Gott muss uns helfen, ja. Wir können Gott nicht helfen. Er weiß schon, was er macht. Und jetzt haben wir den Abraham als Vater aller Gläubigen und der hat außerhalb von Gottes Willen plötzlich nach menschlichem Ermessen gehandelt, mit bis heute sehr negativen Folgen. Ja, kennen wir aus der Politik. Und das führt mich zum dritten Punkt, dass wir eben doch auf Gottes Wort schauen und ihm vertrauen. Und wenn wir Zweifel haben, dass wir sagen, beim Abraham wäre es eigentlich hoffnungslos spät gewesen, aber es ist noch hoch. Also, Gott wird sein Willen auch in meinem Leben erfüllen. Ich darf vertrauen. Manchmal sind wir in ähnlichen Situationen wie Abraham und Sarah. Allerdings möchte ich sagen, wahrscheinlich nicht so extrem wie bei ihnen beiden. Aber manchmal müssen wir auch warten. Ja. Und es fällt uns schwer. Und dann wollen wir manchmal Gott auch ein bisschen helfen. Nur ein bisschen, oder? Ja, ja. Und schliesslich sind ja unsere Motive auch geistlich. Und ja, klar, wir leben ja nach der Bibel und dann muss es doch funktionieren. Aber manchmal haben wir schwere Zeiten. Und dann ist unser Blick nicht mehr ausschliesslich auf Gottes Wort geschaut. Dann fangen wir an, unsere Umstände akribisch genau zu analysieren. Und wie könnten wir jetzt das noch machen? Und was könnten wir dort noch drehen, damit es dann doch noch klappt? Und irgendwie geht es einfach nur darum, dass wir lernen, Gott an der ersten Stelle zu stehen. Und das ist mir so aufgefallen bei den Stellen, wo es heisst, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Da heisst es Neumann, und das ist leider schlecht übersetzt, wer nicht sein Vater und Mutter, Sohn und Tochter hasset, um meines Namens willen, der ist meiner nicht wert. Und dann haben wir geschaut, das war noch interessant mit dem Sandro Filippi zusammen, was steht eigentlich im griechischen Text für ein Wort anstatt hassen? Das kann nicht hassen sein. Gott verlangt von niemandem, dass er seine Eltern oder seine Kinder hassen. Das ist das letzte Wort dort. Und dort hat er gesagt, da steht eigentlich das Wort Philo für Liebe im griechischen Text. Man soll keine grössere Liebe haben für seine Eltern oder für seine Kinder, weder für Gott. Man soll für Gott die grösste Liebe haben. Jetzt wird es klar. Gott muss an erster Stelle stehen. Okay. Also wenn dir deine Umstände im Moment nicht passen, dann sag es Gott. Das dürfen wir. Herr, ich weiss nicht, was willst du jetzt von mir? Es läuft krumm. Warum jetzt das? Hilf mir. Und gib mir Geduld. Wir wollen auf Gottes Wort schauen, weil das ist vertrauenswürdiger als unser Verstand. Und wir wollen, das möchte ich jetzt noch ein bisschen mit euch machen, auf ein paar Verheißungen schauen, die wir haben, die uns Freude machen. Und für das müssen wir den Blick nach oben richten. Also auf Gottes Wort schauen, zum Beispiel auf das. Im Übrigen, Geschwister, könnte man sagen, das ist hier ein generisches Maskulinum, ihr Brüder. Es sind eigentlich alle gemeint, auch die Frauen, oder? Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, sagt der Paulus, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und als ich den Vers wieder so gelesen habe, dachte ich, das ist schon eine Wahnsinnsaufzählung hier am Anfang. Plötzlich ist mir aufgegangen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein super Vers zum Abfahren. Wenn man so richtig so bist, oder? Es sollte jetzt einfach passieren. Und du bist nervös und kribbelig und... Dann musst du einfach dem nachdenken, wo wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Und dann kannst du runterfahren. Und dann kommt langsam wieder Frieden. Braucht vielleicht noch ein bisschen Anstrengung, dass wir so denken, wenn wir am Zappeln sind. Aber es ist ein gutes Rezept. Mal, würde helfen. Das würde wirklich helfen. Dann können wir ein bisschen oben runter und lernen vielleicht, mal Gott vertrauen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir machen. Und dann habe ich gedacht, wir Christen, wir haben ja, wenn wir vielleicht da in der Gegenwart manchmal ein bisschen knurrt, hey, wir haben eine schöne Zukunft. Wir suchen ein paar Verse zur Wiederkunft von Jesus oder zur Entrückung oder so. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Dann habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt für ein Wort eingeben. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, zur Zeit vor letzten Posaunen. Und dann habe ich Posaunen eingegeben, dass ich da drei Verse gekommen, die mich noch sehr schön gedacht haben. Ich lese euch drei Posaunen-Verse. Und er wird Gott seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Da habe ich gedacht, etwas ist gut, oder? So langsam sagt mir meine Frau ab und zu, du wirst also doch einfach ein bisschen schwerhörig. Ja, manchmal verstehe ich wirklich nicht mehr alles. Nicht einmal nur willentlich, sondern wirklich effektiv. Und vor allem auch in einer Menschenmenge hin, oder? Jetzt hier nach dem Gottesdienst, wenn nachher alle miteinander reden, hoffentlich, und sich ein bisschen lüttern. Ist ja schön, man redet miteinander und dann redet noch jemand mit mir. Und dann habe ich im Geräusch hin plötzlich ein bisschen mehr Mühe, noch zu verstehen, was gesagt wird. Und da gibt es einen starken Posaunenschall. Also auch wenn du sehr schwerhörig bist, das hörst du. Gott wird dich nicht übergehen. Wenn es dir darum geht, in unserer Welt zu sammeln, du kommst mit, musst nicht Angst haben. Oh, das verpasse ich dann. Nein, überhaupt nicht. Das verpasse ich nicht. Die Engel werden ausgesendet und die zusammensammeln. Wunderschön. Und wenn du dir gar nicht mehr hörst, nimm dir einen Engel noch bei Hand und nimm dich mit. Kein Problem. Wir werden gesammelt werden. Oder der ist auch ganz schön. Denn der Herr wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Da geht es noch weiter so, tröstet nun einander mit diesen Worten. Hey, wir werden mal alle beim Herrn sein. Jetzt gibt es schon noch das eine oder das andere Problem, wo wir vielleicht ein bisschen länger auf die Lösung müssen warten. Aber irgendwann mal ist das alles vorbei und dann werden wir beim Herrn versammelt sein. Alle miteinander. Und auch das, wenn du auf den Herrn vertraust, wenn du gläubig bist, das wirst du nicht verpassen. Dort werden wir zusammen sein. Und wenn wir dann dort sind, dann hat dann keiner von uns mehr ein Problem. Das ist dann ganz schön dort. Super. Oder? Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 11, 15. Denn wenn der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht, dann wird es sehr gut sein. Und bis es so weit ist, wollen wir den Blick nach oben richten. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das ist Vergangenheit, also wenn du dich bekehrt hast, dann bist du mit Christus auferweckt worden. Dann hast du den Geist Gottes bekommen und jetzt lebst du mit Christus. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, trachten, das ist fokussieren, ein Ziel haben, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir gehen der Herrlichkeit entgegen. Hier im Leben haben wir manchmal so blöde Probleme, oder? Wir hatten gerade letzte Woche eins. Da bin ich die Stege auf in der Wohnung, auf die Galerie rauf, weil dort oben ist mein Büro und der PC und habe angelassen und noch wollen an der Predigt arbeiten. Und dann ruft mir die Frau auf und sagt, musst du schauen, das WC rund. Das sind so die Probleme, die man scheinbar gerne hat. Dann haben wir so einen Spülkasten, der in der Mauer eingemauert ist. Und zuerst müssen wir das Ding vor dran wegnehmen, einen Schraubenzieher holen und noch etwas mehr wegnehmen. Dann habe ich nicht mehr gewusst, wer mich jetzt das nächste noch wegnimmt. Das hätte ich unbedingt wegnehmen sollen. Sie hat mir nicht gesehen, was hinten dran ist. Und weil ich ein bisschen geknüppelt und probiert habe, plötzlich ist es gegangen. Jetzt wüsste ich, wie. Ich habe nichts kaputt gemacht, es ist gegangen und nachher hat die Frau hier einen Kaucher reingeschüttet und sonst noch geputzt und gemacht. Ich habe sie dann an der Predigt gearbeitet und dann hat sie gesagt, kannst du wieder zutun. Und dann bin ich das wieder zutun und zurück. Super, oder? Wenn man ein Problem gelöst hat. In der Herrlichkeit wird es so schön sein. Da ruft er kennen, man sollte schon etwas reparieren. Es geht nicht mehr kaputt. Ist das schön? Und wenn wir den Blick nach oben richten und uns anfangen freuen auf die Herrlichkeit und wissen eigentlich, danken Abraham und der Sarah, die so lange haben müssen warten, sind immer schon fast leid, wirklich. Eigentlich wegen uns. Dass wir können lernen können. Mal, was Gott verspricht, das haltet er. Und wenn Gott schliesslich noch muss sagen, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Und manchmal kommt bei uns die Antwort, vielleicht, ja, vielleicht eben doch. Nein, das ist nicht so wunderbar. Er kann es erfüllen. Das ist wunderbar. Und das hat mich schon getroffen. Zweimal das versteckte Lachen vom Unglauben, wo man am liebsten eine Ausrede hat und es abstreitet. Und nachher dreimal da die Diskussion, wo Gott sagt, doch, hast du schon gehört. Und nachher das erlöste Lachen. Im Glauben, weil man weiss, Gott kann eben doch. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und ich wünsche das für uns alle, auch am heutigen Tag, dass wir heimgehen könnten und sagen, ja, die Umstände sind noch nicht alle super. Aber Gott hat mir ein Lachen bereitet. Ich vertraue wieder auf seine Verheißungen. Es ist gut. Und ich möchte als Abschluss aus dem Psalm 126 gerade alle sechs Verse lesen. Bezieht sich nicht unbedingt gerade auf unsere Wiederkunft, bezieht sich auf das Erlöstwerden vom Volk Gottes aus der Gefangenschaft, aber das tönt ganz ähnlich. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Wenn wir in den Himmel kommen, sind wir dann vielleicht wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Wenn wir dort die Herrlichkeit gehen, ist es vollbracht. Dann hat uns Gott geholfen. Wir werden vielleicht lachend sein, voll Lob, wie Träumende, weil das, was wir dort antreffen, wird alles übertreffen, was wir uns vorgestellt haben. Und wir werden nur noch jubeln und dankbar sein. Ich werde noch beten. Ja, Vater im Himmel, das Leben kann manchmal schwer sein, tatsächlich. Manchmal haben wir kleine Probleme und manchmal haben wir ganz grosse Teufel nicht. Aber du bist bei uns. Du bewahrst es sogar vor dem Zweifel, schenkst, dass der wieder vorbeigeht. Du kannst uns den Glauben stärken, uns wieder froh machen, uns ein Lachen bereiten. Danke von ganzem Herzen, dass du uns kennst, dass du uns lieb hast, dass du unsere Schwierigkeiten verstehst, weil wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid könnte mit unseren Schwierigkeiten, sondern der in allem gleich versucht ist worden wie wir, aber ohne Sünde. Und darum verstehst du uns und hilfst du uns wieder zu Weg und schenkst uns wieder ein Lachen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.